Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Karin Beyer. Moin, moin.
Hallo.
Du bist gebürtige Kölnerin, Theaterregisseurin, Autorin, studierte Anglizistin sowie Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin. Seit 2017 Trägerin des Bundesverdienstkreuz erster Klasse, seit 7 Jahren Intendantin des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und Mutter einer Tochter. Dein Vertrag hast du jetzt gerade verlängert, also neulich irgendwann. Du sagst, du bleibst in erster Linie am Hamburger Schauspielhaus, weil du so stark auf Gebäude reagierst und das dort sei nicht zu toppen. Was genau meinst du damit?
Also das Hamburger Schauspiel ist tatsächlich meiner Meinung nach das, ich glaube sogar das schönste Theater der Welt. Also soweit man das sagen kann, Europa bestimmt und im deutschsprachigen Raum alle Male. Das hat ganz viel mit dem Zuschauerraum zu tun. Das ist ja ein riesiger Zuschauerraum, der auch viele erschreckt. Ich finde es nicht so beängstigend. Das hat die Architektur, die ist unglaublich filigran. Also die Decke ist ja auf so ganz dünnen Säulen. Ganz anders als zum Beispiel, was weiß ich, das Burgtheater. Das ist etwas klotziger. Und ich mag die Lage auch wahnsinnig gerne. Also wir hatten einmal den Auftrag, dass wir unser Theater mit einem Adjektiv belegen sollten und haben dann gesagt bahnhofsnah. Und ich finde, das passt einfach wahnsinnig gut, weil wir leben einfach wir arbeiten in einem Umfeld da am Steindamm, wo wir wirklich mitten im Leben sind. Es ist am Bahnhof immer die Hölle los, wenn es Demonstrationen gibt und so weiter und so fort. Es ist relativ rau. Früher war das ja auch zu Baumbauers Zeit, als ich als freischaffende Regisseurin da gearbeitet, auch Drogenszene. Und ich finde das ganz toll, wenn Theater so mitten im Leben steht. Und das ist ganz selten der Fall. Aber im Endeffekt ist es so, dieser Zuschauerraum ist unglaublich schön. Und ich hatte auch ein paar Angebote zu anderen reizvollen Theatern. Und ich habe
den Klotz hast du schon angesprochen.
Ja, nee, das meinte ich aber jetzt gar nicht. Aber wo ich wirklich so einen Raum betrete und merke, es gefällt mir so viel weniger als das Hamburger Schauspielhaus, das wirklich meine Motivation beschädigt hat, dieses Haus zu verlassen. Das ist natürlich jetzt nur ein Punkt. Es geht natürlich, weil wir ja ganz viel im Team arbeiten, auch um die Mitarbeiter und um die Stadt an sich, die ja eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hat.
Ist das denn noch so, dass man nach 7 Jahren an seinen Arbeitsplatz kommt und sich dann noch so zwickt, weil das so atemberaubend ist?
Es gibt immer wieder so Momente. Also es gibt Momente, also nicht in meinem Arbeitsplatzbüro, das ist nicht atemberaubend.
Wo blickst du denn eigentlich hin aus deinem Büro? Hast du ein Fenster?
Ich habe ein Fenster und das ist die Elmreichstraße, Gasse, Elmreichstraße heißt das, ist, wo der Bühneneingang ist.
Nach 7 Jahren muss man nicht wissen, auf welche Straße.
Aber was da also viel los ist, ist viel Geschrei. Ja, also es ist einfach, wie gesagt, eine raue Gegend und ich erinnere mich auch mal Anfang der Flüchtlingskrise, als eine rechte Demonstration angekündigt war am Hauptbahnhof, wie diese Hundertschaften von Polizisten da durchrennen durch so eine Straße, wirklich also bis oben hin gepanzert. Das ist schon eine sehr aufregende Gegend, also ich komme schon öfter in die Situation, Arbeit zu unterbrechen, aus dem Fenster zu gucken, was da los ist. Der Zuschauerraum, da habe ich ab und zu solche Flashes. Es gibt manchmal so Situationen, wo der anders ist. Also ich hatte 2 Situationen gar nicht so lange her. Einmal, als wir eine Sanierung hatten, da waren, was man eigentlich nie sieht im Theater, da waren die Fenster nicht mehr abgedeckt. Das heißt, es war Tageslicht im Zuschauerraum, was es sonst nie gibt. Und dadurch habe ich den nochmal ganz neu erlebt. Und es gab auch eine Situation bei einer Arbeit von René Polisch, der im Portal so ganz viele Lampen angebracht hat. Und ich kam rein und die leuchteten in den Zuschauerraum. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh, es ist einfach atemberaubend schön.
Du bist hier also mittlerweile verwurzelt und willst hier nicht mehr weg oder lässt du dir noch ein Türchen offen? Ich meine, 2023 kann man auch locker nochmal verlängern.
Nee, ich habe ja schon verlängert bis 25.
Ah, bis 25, okay.
Und ich habe die Option bis 28. Also Ich habe gesagt, das wird das letzte Theater sein. Ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, nochmal ein Theater zu übernehmen. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht in einer anderen Stadt arbeitet. Also ich kann ja auch wieder zurückkehren zu dem, was ich früher gemacht habe, als freischaffende Regisseurin zu tingeln in verschiedenen Städten. Das kann ich mir vorstellen, aber nochmal so ein komplettes Haus zu stemmen, kann ich mir heute nicht vorstellen. Vielleicht übermorgen wieder, aber im Moment nicht.
Oh.
Aber ich werde, glaube ich, nicht in Hamburg, also wenn ich hier nicht mehr arbeite, werde ich, glaube ich, nicht hier bleiben.
Oh, das ist ja jetzt schon die große Aussage.
Das ist ganz, ganz, ganz schlimm, ne, wenn man das sagt.
Ich glaube, den Hamburgern wird es richtig wehtun. Also
ja, ich glaube,
ja,
ich bin jetzt auch erledigt, ne, mit dem.
Möglicherweise bist du jetzt so eine lame duck die nächsten 8 Jahre.
Oh, wieder falsch gemacht.
Warum weißt du das jetzt schon und wo soll
es
dich hinziehen?
Nein, ich weiß es nicht. Also es ist so, die Stadt ist eigentlich nicht zu toppen. Ich komme aus Köln und Köln ist in Hässlichkeit nicht zu toppen. Also es ist tatsächlich jetzt so, wenn ich nach Köln komme, um meine Eltern zu besuchen, bin ich immer wieder geschockt über diese unglaublich schlechte Nachkriegsarchitektur.
Also ist Wahnsinn. Frankfurt da nicht noch schlimmer? Tatsächlich?
Also ich kenne Frankfurt nur ein bisschen und ich finde das moderner. Mhm. Köln ist auch zudem wahnsinnig schmuddelig. Ne? Mhm. So, es ist einfach eine Assi-Stadt. Aber ich
eine Überschrift nach der nächsten.
Aber ich liebe das. Ich bin da einfach groß geworden. Und der Grund ist ein ganz banaler. Das hat überhaupt nichts mit der Stadt zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass die wenigen Freunde, die ich habe, die überhaupt nichts mit Theater zu tun haben, die leben in Köln. Das sind so ganz altgewachsene Freundschaften. Auch meine Schwester lebt da, meine Eltern leben in Köln. Und das vermisse ich hier schon. Also hier ist es so, dass die meisten Beziehungen, die ich habe, Arbeitsbeziehungen sind. Oder es gibt hier eben auch die Eltern von Freunden von meiner Tochter, die ich kenne. Aber so Leute, die man von vor 20 Jahren kennt, die man auch meinetwegen 10 Jahre nicht gesehen hat und dann auf einmal wieder sieht, und irgendwie da überhaupt gar nicht fremdelt, die gibt es tatsächlich in Köln. Es sind wirklich ein paar Menschen, die mich zurückziehen nach Köln, nicht die Stadt.
Meine Mutter hat mir auch immer gesagt, ich soll alte Freundschaften pflegen, denn die neuen Freundschaften sind immer sehr schnell vergänglich, weil man ja noch nicht so die Basis irgendwie entwickeln konnte. Ist es denn so schwierig, hier neue Freundschaften zu bekommen? Also dieser Ruf eilt ja Hamburg doch sehr voraus, dass der Hamburger oder die Hamburgerinnen auch eher sehr zurückhaltend sind in der Kontaktaufnahme.
Das habe ich am Anfang auch gedacht. Da ging es aber eigentlich weniger so um mich, sondern wir sind hierher gezogen. Meine Tochter wurde in die Grundschule eingeschult. Und ich habe sofort versucht, einen Kontakt zu den Eltern herzustellen, weil sie einfach sonst auch lost gewesen wäre in dieser Stadt. Und da habe ich gemerkt, dass man sich in Hamburg verabreden muss. Also nächste Woche Mittwoch um 3. Und das fand ich ganz, ganz strange. Also gerade für kleine Kinder, die vielleicht sich nächste Woche Mittwoch um 3 ganz doof finden, aber an dem Tag irgendwie gerne miteinander was machen wollten. Das fand ich in Köln schon sehr viel spontaner. Das hat sich aber gelegt. Also das ist gar nicht das Thema. Ich bin vielleicht auch irgendwie nicht ein richtig sozialer Mensch, weil ich im Beruf so irrsinnig intensiv mit Leuten zu tun habe. Das ist ja schon so ein Probenprozess, ist ja schon auch ein Striptease und in jeder Hinsicht, also auch wirklich ein seelischer Striptease und wir meinen es ja auch sehr ernst und reden auch über ernsthafte Themen, streiten uns auch, dass mein Bedürfnis nach Sozialkontakt am Abend relativ gering ist. Und deswegen bin ich also so richtig spießig geworden oder so eine Couch Potato. Also wenn ich abends nach Hause komme, bin ich froh, zu Hause zu sein. Und deswegen sieht man mich ja auch nie in Veranstaltungen dieser Stadt. Ja.
Aber ist es dann nicht so, ist das nicht auch gefährlich, weil man einfach gar keine Inspiration bekommt, wenn man nicht mal andere Leute trifft? Weil du musst denen ja auch schon ein bisschen aufs Maul schauen, so, ne? Also bei der Stückeauswahl oder vielleicht auch bei Inszenierung.
Das ist richtig. Es besteht immer so die Gefahr, glaube ich, für viele Kunstschaffende, dass man sich in so einem komischen Elfenbeinturm bewegt, der mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat. Aber da hilft natürlich Familie sehr. Also es ist eben so.
Die erzählen dir, was da draußen los ist.
Meine Tochter sagt, was draußen los ist. Nein, ich beobachte natürlich diese Generation und versuche, also die ja super anders ist, als wir in dem Alter waren. Ich weiß nicht, hast du irgendwie mit Kindern zu tun? So, also
ich,
mit diesen Jugendlichen?
Ich habe sehr viele Patenkinder, ja. Und interessanterweise, was ich ja, als du gesagt hast mit dem Verabreden, stelle ich ja fest, Also jetzt nicht die Kleinkind-Generation, die verabredet wird von den Eltern noch, aber die Generation Teenager schafft es ja gar keine Verabredung mehr zu machen, denn wenn man mittags wenn man aus der Schule rausgegangen wäre, sich verabredet hätte, können ja in den nächsten 4 Stunden noch andere Termine bei Facebook oder sonst wo angeboten werden. Also ich stelle da irgendwie eine andere Termintreue, um das mal ganz trocken auszudrücken, fest. Tatsächlich ist das so eine Beobachtung.
Ich finde die ganze Generation sehr viel braver, zum Beispiel. Also ich finde die wirklich...
Sein Aufruf zum Ungehorsam, ja, jetzt bitte. Erst für deine Tochter auch vor allem.
Ja, meine Tochter hat letztens was gemacht. Irgendwann rief sie weinend an, 14 Jahre. Wir waren am Essen.
Die kann auch Radio hören, ne?
Ja, die kann auch Radio hören, ja. Aber das muss sie jetzt aushalten. Und sagte mir, sie hätte mein Auto geschrottet. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, das hätte ich ihr niemals zugetraut. Und dann bin ich auch nach Hause.
In unserer Generation hätte man es wahrscheinlich, ich ahne ja, was es ist, aber in unserer Generation hätte man das Auto selber gefahren.
Ja, sie hat es gefahren.
Nein.
Ja, das war.
Doch auch noch, mitten in der Stadt hier.
Nein, wir waren in Friedrichsruh im Sachsenwald, ja. Und sie hat es gegen einen Baum gefahren. Sie dachte, sie könnte mal losfahren. Und das hätte ich ihr nie zugetraut. Und da bin ich auch nach Hause gegangen und habe gesagt, kannst du nicht Whisky trinken oder Marihuana rauchen, wie normale Kinder mit 14.
Aber ich muss das nochmal zusammenbringen. Sie ist dann mit einem Mann da gewesen und der ist, wie kam das Auto nach Friedrichsruh? Oder ist sie tatsächlich die...
Nein, die ist nicht nach Friedrichsruh gefahren. Das hätte ich jetzt richtig cool gefunden.
Respekt.
Nein. Nein, ich fahre tatsächlich öfter nach Friedrichsruh.
Ja.
Um da, also ich liebe den Sachsenwald einfach total. Mhm. Finde ich einfach eine wunderschöne Gegend. Und da mieten wir uns in so ein Cottage ein und dann kann ich lesen und im Wald mit dem Hund und meiner Tochter rumlaufen. Also, und da gibt es eben auch das Forsthaus, wo man schön zu Abend essen kann. Und da war ich eben mit meinem Mann. Mhm. Und dann meinte sie, mal kurz Auto fahren zu müssen.
Ah, okay, jetzt verstehe ich es.
Das waren jetzt vielleicht nur 2 Meter, aber die gingen eben gegen den Baum so.
Okay.
Und das war das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das fand ich jetzt wirklich nicht brav, also sondern bemerkenswert, sagen wir mal so. Aber ansonsten ist diese Generation... Ich finde die sehr diszipliniert im Vergleich zu uns. Sie sind auch mehr interessiert an so also Klicken, ne? Also Mädchenklicke, Jungsklicke, die vermischen nicht so viel, so wie wir. Ich beobachte, dass irgendwie es ist kein Interesse an Jungs, umgekehrt.
Ja, das
die Jungs
kommt haben, noch schnell genug, glaube ich.
Weiß ich nicht, ja. Na, okay. Vielleicht. Also,
was wäre denn deine Jugendsünde, die du bisher noch nicht erzählt hast?
Meine
die du jetzt mal erzählen möchtest.
Das kann ich nicht bringen.
Na klar, kannst du das.
Das kann ich wirklich nicht bringen.
Wäre ich jetzt aber doch sehr neugierig. Was? In welche Richtung geht das?
Das geht. Nee, das kann ich nicht bringen, sorry. Nein, ich war ja in einer katholischen Schule. Ne,
naja, wenn du jetzt hier zu Ungehorsam aufrufst, dann musst du uns natürlich schon mal teilhaben lassen an deiner verwegenen Jugend.
Ja, da wird mich jetzt der nächste Teil Hamburgs hassen. Ja, also
ja, mach mal.
Wir haben, ich war in einer katholischen Nonnenschule und mit nur Mädchen. Und da gibt es natürlich so einen gewissen Widerstand gegen religiöse Ikonen. Mhm. Und da habe ich auch in der Weihnachtszeit mal das Jesuskind in die Blumenvase gesteckt und das Lamm der Mutter Gottes gegeben in einer Kirche.
Das war jetzt so schlimm, dass du
das
nicht
mehr erzählen
wolltest?
Das fand ich schon ziemlich daneben, also weil ich weiß nicht, wie das für die nächsten Menschen war, die dann in die Krippe kamen, in die Kirche.
Okay.
Also jetzt über Drogen und sowas ist
das
ja normal.
Anders.
Ich finde das ein bisschen...
Ja, wenn man in der Kultur irgendwann landet, dann hat man wahrscheinlich auch Vorgeschichten. Also wenn du jetzt vorhin selber sagst, warum hat deine Tochter nicht Whisky getrunken oder Marihuana geraucht?
Ja.
Wann hast du die erste Berührung mit Alkohol gehabt?
Ich glaube, genau in dem Alter meiner Tochter. Nein, das
Sie
stimmt
hört
überhaupt
immer noch
gar
keine
nicht.
Radio.
Nein, das nee, früher, weil meine Mutter ist Engländerin.
Ja.
Und da war das so üblich, dass man vor dem Mittagessen Gin Tonic getrunken hat.
Vor dem Mittagessen?
Vor dem Mittagessen.
Okay.
Da wurde gequarzt und Gin Tonic getrunken. Also ich glaube, das war so. Und dann wurde gegessen, dann wurde sich ausgeruht und dann ging das so nachmittags um 5 wieder los. Also die hatten ein sehr tolles Savoir-Vivre, sage ich mal. Also das war, ich fand die auch sehr cool, meine Großeltern und meine ganzen Tanten und Onkel in England. Und es ging relativ früh los mit May I Have a Sip, das würde man da mal trinken durften, an deren Gin Tonic. Und ich mochte das sehr und ich mag es immer noch. Und ich glaube, dass wir schon so mit 12, 13 auch dann einen Gin Tonic bekommen haben. Natürlich mit ganz wenig Gin und viel Tonic. Und dann das erste Mal mit so Gleichaltrigen trinken, das war, glaube ich, so mit 14. Und das war auch gleich ganz furchtbar, weil es war Whisky. Und ich dachte immer, das wirkt ja gar nicht. Ne? Also weil ich natürlich nicht gelernt hatte, dass das auch eine Weile dauert und habe dann sehr viel davon getrunken und habe dann auch Blackouts gehabt und sowas. Meine Eltern haben relativ cool reagiert. Meine Freundin hat mich dann irgendwie nach Hause gebracht und dann bin ich ins Bett gefallen. Und in dem Alter hat man ja keinen Kater. Aber so, das war dann relativ früh. Aber das ist natürlich auch oft so verbunden, gerade mit, weil man in einer katholischen Schule ist, dass der Wunsch, da irgendwie in eine Reibung zu geraten, relativ früh passiert und auch relativ einfach ist.
Würdest du es deiner Tochter denn auch raten? Oder, also wenn es die Möglichkeit gäbe, nochmal auf so eine katholische Schule zu gehen, oder hast du dir das bewusst erspart?
Also sagen wir mal so, so im Nachhinein betrachtet finde ich, dass die Schule in der politischen Bildung eine Katastrophe war, ganz ehrlich. Ja, also es ist, ich will jetzt nicht sagen rechtsgerichtet, das nicht, aber extrem konservativ. Und ich erinnere mich noch, also wie wir Kommunismus zum Beispiel durchgenommen haben, das wurde immer mit so einem ironischen Unterton unterrichtet. Also wir waren eine Schule, wo es ganz klar war, das ist scheiße, das geht gar nicht. Und das, also obwohl die christliche Werte verfolgt hat, fand ich sie nicht besonders sozial. Es war eine sehr elitäre, konservative Schule. Ich würde mir schon...
Gab es auch noch Bestrafungen und so in die Ecke stellen oder sonst was?
Nee, das nicht. Also das die war schon, glaube ich, also so vom Grundsatz ganz wie alle anderen Schulen auch. Aber die politische Bildung war nicht weit gefächert. Und ich finde das zum Beispiel eins, ich verstehe auch nicht, warum man so viel Mathe lernen soll oder so. Also warum man das bis zum Abitur machen soll. Ich finde, eigentlich sollten die Schüler als Hauptfach Geschichte und Politik haben. Also dass sie irgendwie lernen.
Scheint immer wichtiger zu werden.
Also ich finde es mega wichtig, also die diskussionsfähig zu machen, sie fähig zu machen, mit Nachrichten umzugehen und Zeitungen auch vielleicht zu lesen oder also sich wirklich Gedanken zu machen, politische Gedanken zu machen.
Also als Mathe-Leistungskursler würde ich jetzt auf Mathe nicht verzichten wollen. Da muss ich nochmal die Fahne von meinem Leistungskurslehrer hochhalten.
Okay, ich bin beeindruckt.
Ich war halt künstlerisch einfach echt eine Null. Ich habe tatsächlich in Kunst immer eine 3 oder 4 gehabt. Die Idee war immer eine 1, aber die Umsetzung war nicht so gut. Also insofern.
Aber das ist ja eine interessante Laufbahn.
Jo, na ja,
was hast du
gut.
denn studiert? Hast du was studiert?
Nein, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, aber abgebrochen dann.
Okay.
Und
habe
mich dann sehr schnell selbstständig gemacht. Und dann irgendwie.
Bist du bei der Kunst gelandet irgendwie?
Muss ich
ne?
das mit den Zahlen irgendwie auch hinkriegen, trotzdem. So, wir sind schon sehr tief in deiner Biografie und deswegen wollen wir jetzt mal nach Hamburg abschweifen,
ja,
weil
bitte.
Am Ende geht es ja auch um Hamburg. Ich würde gerne die Lieblinge bei dir erfragen und nach Möglichkeit immer nur kurz antworten.
Okay, ich versuch's.
Welcher ist dein Lieblingsstadtteil?
Hohe Luft Ost.
Welcher ist dein Lieblingsort zum Entspannen?
Der UKE-Park und der Wohldorfer Wald.
Welcher ist dein stadtbekannter Lieblingshamburger?
Jetzt klingt
oder
das,
Hamburgerin natürlich.
Ja, jetzt klingt das wahnsinnig einschleimend, aber ich meine es wirklich mal Carsten Broster sehr, unseren Kultursenator.
Damit bist du ja nicht alleine.
Ja, ich
also
weiß, ja.
Insofern ist das keine exotische Antwort.
Nein, ist sie nicht. Ja.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ich mag das Völkerkundemuseum da auf der Roten Baumchaussee sehr gerne, weil ich da irgendwie interessante Erfahrungen mit meiner Tochter auch gemacht habe. Und das Museum für Kunst und Gewerbe.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Darf man gar nicht sagen. Um die Ecke der Italiener, Mama.
Okay, sehr schön. Und ich stelle euch jetzt ganz kurz einen meiner Lieblinge vor, nämlich die Elbvertiefung, der kostenlose Hamburg-Newsletter unseres Kooperationspartners der Zeit. Was die Elbvertiefung besonders macht? Sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt doch mal rein. So, und wir machen jetzt weiter mit Hamburg. Du hast ja Köln schon ein bisschen beschrieben, aber was hat Köln, was Hamburg nicht hat und andersrum? Also was fehlt dir in der jeweiligen Stadt, wenn du da bist?
Also in Hamburg fehlt definitiv der Karneval. Das finde ich wirklich, das ist hier
mir nur und, am allerwenigsten als Hannoveraner.
Nein, Karneval ist was ganz Tolles. St. Martin, das sind natürlich jetzt so katholische Feiertage. Ich finde das einfach einen unglaublich tollen Feiertag in Köln. Ich finde Halloween total doof. Das ist so ein komisches kommerzielles Zeug.
Ja, das unterschreibe ich.
Und St. Martin hat irgendwie was sehr Romantisches mit diesen Lichterzügen. Und also ich kenne das von Köln, wir haben am Park gewohnt, dass da auch wirklich immer in St. Martin mit ein Pferd war, ein Feuer und so weiter und so fort. Das vermisse ich. Und es gibt natürlich ein bisschen was mit dieser rheinischen Mentalität, die irre direkt ist. Also ich glaube, es gibt tatsächlich Hamburger, und das finde ich auch sehr schwer zu begreifen, weil mir das so innewohnt, die so eine direkte Art als extrem unhöflich empfinden und auch ein bisschen, ja, ich habe ja gesagt, eben Assi-Stadt, also ein bisschen zu geerdet. Und ich mag das ja eigentlich gerne. Ich mag das gerne, wenn es ein bisschen ruppiger ist und wirklich auch sehr geradeaus und auch mal die Wortwahl nicht auf die Goldwaage gelegt wird. Das fehlt mir ein bisschen. Und da setze ich mich ja auch öfter mal ins Fettnäpfchen. Das passiert mir schon. Hamburg ist von der Architektur nicht zu schlagen. Und das ist jetzt auch keine Kleinigkeit, weil also das ist jetzt nicht nur so ein Betrachten von etwas Äußerlichen, sondern ich bin ja der Meinung, dass Architektur so ein Grundlebensgefühl macht. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich in Krakau war, dass ich dachte, diese Stadt emotionalisiert mich. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas macht diese Stadt mit mir oder Prag. Und das macht Hamburg auch. Also, und das ist ein Lebensgefühl, was ich sehr, sehr gerne mag. Und es hat auch ganz viel mit dem Wasser zu tun. Das ist, in Köln gibt es den Rhein, der ist schmutzig und hässlich. Und hier bin ich manchmal, also wenn ich zum Falkensteiner Ufer oder sowas rausfahre, habe ich das Gefühl, ich bin am Meer. Schon, also hat eine unglaublich hohe Lebensqualität durch diese, durch das Wasser und diese unglaublich helle Architektur. Also ich mag das auch, dass der Stein hier weiß ist, kaum gelber Stein verbaut wird, also zumindest so im Innenstadtkern. Ja.
Und trotzdem willst du in 20 Jahren.
Die hässliche Stadt geht um die Leute. Ja, vielleicht bleibe ich auch hier. Also ich meine, man macht Pläne und es ist dann sowieso alles anders. Das hat wirklich was mit den Leuten zu tun.
Aber es wächst doch alles zusammen. Entzug und zack, kurz in die hässliche Stadt, um die emotionalen Freunde zu treffen.
Ja, vielleicht bleibe ich auch hier. Wer weiß.
Warum bist du so ein großer Fan von Hohe Luft Ost? Also ehrlich gesagt, ich würde es nie fast als Stadtteil betiteln, aber wahrscheinlich ist es sogar richtig.
Ja.
Was ist, also du wohnst da, das sagst du ja auch öffentlich.
Ja.
Aber ich kenne sonst niemanden, der so Feuer und Flamme für den, also, Stadtteil
ganz
ist.
Ehrlich, es ist ja ganz ähnlich zu Eppendorf. Ne? Das ist ja die Grenze zu Eppendorf.
Aber
ja,
es hört sich nicht so
an. Hört sich nicht so an. Bürgerlich an. Aber es ist natürlich bürgerlich, sehr bürgerlich. Ach, ich finde einfach diese Straßen, also es sind alles diese wunderschönen Jahrhundertwende-Bauten und irre viel Grün, also irre viele Bäume. Und ich mag das auch sehr, sehr. Das ist auch ein Hamburger Spezifikum, dass die Hamburger ihre Fenster ja beleuchten. Ne? Also ich habe das in Köln noch nie gesehen, dass Leute, die im Erdgeschoss wohnen, in ihrer Wohnung alle Fenster, also alle Lichter anmachen. Und da ist aber keiner. Das ist so, da habe ich gedacht, ist das jetzt zum Angeben oder ist das eine Einladung? Es ist aber sehr heimelig. Also das finde ich toll.
Okay, ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen.
Doch, das ist ganz, ganz, ganz typisch Hamburg.
Okay.
Wird
und gezeigt. Hast du da so deine festen Spots? Also kennen die Leute deine Gewohnheiten oder dich mit Namen und kennst du die mit Namen? Egal, Gemüse einkaufen, was auch immer du so da in dem Stadtteil treibst.
Also was auf jeden Fall neue Verbindungen geschafft hat, ist, dass wir seit anderthalb Jahren einen Hund haben.
Was für einen Hund?
Ein Border Collie.
Okay.
Und ich bin da jeden Morgen mit denen zum Frisbee-Spielen im Park. Also mhm. immer eine Stunde
unterwegs. Und hast du dann auch so eine Hundeschule mit ihm gemacht
natürlich.
Oder so?
Natürlich. Ja? Ich habe einen Führerschein, einen Hundeführerschein.
Ui, okay, sehr gut.
Ja, damit naja, der ohne Leine laufen
Ansagen
darf.
Ansagen machen kannst du ja gut wahrscheinlich.
Ja, es ist schwer beim Hund. Also nee, aber ich mag keine Leine am Hund haben. Deswegen muss mhm. der da so ein bisschen was können. Und da lernt man einfach Leute kennen, die man normalerweise, also so wie mit einem kleinen Kind, da lernt man ja auch Leute kennen, mit denen man normalerweise gar nicht unbedingt was zu tun hätte. Und wir sind immer so, das sind so, ich würde mal sagen, so zwischen 10, 20 verschiedene Leute, die treffe ich mal an dem Tag oder an jeden Tag und dann geht man zusammen seine Runde und unterhält sich über alles Mögliche. Das finde ich ganz, ganz, ganz schön.
Und merkst du bei solchen Begegnungen auch manchmal so eine Art Prominenz? Also, dass man vielleicht im Smalltalk darauf kommt, was man so treibt und macht und dann so ein Oh oder dann auf einmal eine Zurückhaltung?
Also ich meide das meistens zu erzählen.
Sagst du was anderes?
Nein, also das okay. ganz am Anfang, als ich Regisseurin wurde, habe ich gesagt, ich bin Regieassistentin. Das kam mir nicht über die Lippen, aber das ist lange, lange her. Nee, ich glaube, es ist ja doch eine sehr spezielle und bestimmte Klientel, die ins Theater geht. Es gibt einfach irre viele Leute, die damit überhaupt nichts am Hut haben und dann auch damit überhaupt nichts anfangen können. Ich finde das ja gerade angenehm, dass man sich auf so einer ganz anderen Ebene trifft und über ganz andere Dinge unterhält.
Was sind denn so deine Themen, wo du, wenn du außerhalb quasi des Theaters unterwegs bist, für die du dich interessierst, wo du dich vielleicht auch im Smalltalk sehr schnell drüber unterhalten kannst?
Ja, jetzt sind es natürlich die Hunde, ne? Das
ja.
ist für einen Nicht-Hundebesitzer nicht nachvollziehbar, wie viel man da reden kann. Mhm. Hast du einen Hund?
Nee. Nein.
Jemals ein Tier gehabt?
Ja, das war mir allerdings immer peinlich. Meine Mutter hatte Yorkshire Terrier und die werden ja häufig nicht als Hunde wahrgenommen.
Die sind so Zahnbürsten, ne?
Ja. ja. Und in der Kindheit hatte ich auch Wellensittiche und Kanarienvögel.
Okay.
Aber ich habe ehrlich gesagt nie eine tiefere emotionale Bindung dazu aufgebaut. Also, dass ich die jetzt irgendwie, es gibt Freunde, die haben ihre Tiere alle im Garten vergraben. Das passierte bei mir eher nicht.
Okay.
Aber
wurde in die Mülltonne geworfen.
Und weiß nicht, wo die hingelandet sind. Tatsächlich habe ich jetzt auch noch eine Tierhaarallergie. Die habe ich tatsächlich mit 30 bekommen.
Für alle
Katzen,
Tierhaare?
Katzen sind völlig raus.
Okay.
Und bei Hunden ist es so 50-50.
Okay.
Deswegen haben wir zum Beispiel auch keinen Bürohund. Also A, ist es natürlich eine gute Ausrede,
ja.
Aber es ist tatsächlich zu 50% ist es auch wahr.
Ja, okay.
Weiß nicht, wie ich jetzt auf Border Collies reagieren würde. Müssen wir mal testen.
Ja, die Haaren ganz ordentlich.
Ja,
also,
gut.
Ja. Nee, aber das ist tatsächlich so, weil es auch so eine recht komplizierte Rasse ist, weil es ja Hütehunde sind, dass ich mich mit meiner Tochter sehr lange vorbereitet habe und das war dann auch irgendwie ein lange.
Das war der Wunsch der Tochter oder ist es ein bisschen wie der Vater kauft die Carrera-Bahn und spielt selber mit? Also
ja, okay,
bei dir,
erwischt.
Du wolltest den Hund?
Mhm. Also ich habe ja mit meinem Mann früher auf dem Bauernhof gearbeitet oft und in Schottland und da habe ich diese Rasse kennengelernt. Die sind ja da Arbeitshunde, die werden auch ganz anders gehalten. Und ich finde diese Rasse ganz, ganz toll. Aber ich weiß einfach auch, dass die, wenn man die nicht richtig auslastet in der Birne, dann werden die neurotisch. Also man muss was tun. Und meine Tochter fing dann irgendwann an. Und ich hatte schon, früher war ich immer wieder beim Züchter und habe aber immer in der letzten Kurve gesagt, ich schaffe das nicht. Das ist einfach, ich passe nicht in mein Leben. Und da hat meine Tochter 2 Jahre lang immer Hund, 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 Hund gesagt. Und dann irgendwann so, ja, wir gehen mal zum Züchter und gucken mal. Ja, und dann war der auch eben einen Monat später bei uns, ja.
Und sind schon größere Unfälle passiert in irgendeiner Form? Also die ersten 6-8 Wochen ist man wahrscheinlich mit dem Tuch in der Wohnung hinterhergelaufen, oder?
Ja, aber das ist, also, ja, wir haben da, dritter Stock. Mhm. Oh Gott, mein Vermieter darf das nicht hören. Da habe ich den Balkon, habe ich Rasen ausgelegt.
Mhm.
Und dann ist der Hund auch nachts, weil ich wollte nicht alle 3 Stunden nachts aufstehen. Also das mit dem Baby geht das ja, aber irgendwo ist dann
so
auch Schicht. Nö, das war offenbar im Sommer und die ist dann immer raus, hat auf den Rasen gepinkelt oder was anderes raufgemacht. Und also das ging ziemlich gut eigentlich. Also da sind wenige Unfälle passiert eigentlich.
Toll. Könnte ich nur stundenlang weiterfragen, was so mit Hunden passiert. Jetzt kommen wir nur zu den Fragen der anderen Leute.
Ja.
Das heißt, wir haben 2 Leute, die sich brennend interessieren auf die Antworten dieser beiden Fragen. Also hör mal zu.
Hallo Frau Bayer, hier ist Hubert Neubacher von Barkassen Meyer und ich bin großer Fan der 80er und Bands wie zum Beispiel den Pet Shop Boys, Eurythmics oder Depeche Mode. Für welche Band schwärmen Sie?
Also schwärme oder schwärmte? Also ich war in den 80er Jahren, war ich Heavy Metal Fan. Und zwar einfach, weil meine Schwester ABBA hörte. Musste ich ja was anderes machen. Also ich war auf AC/DC-Konzerten, Whitesnake, Kiss, das war so Motorhead. Das war eigentlich so meine Welt. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt diese Sachen wieder höre, dann mag ich das immer noch, ja.
Dann hören wir mal in die zweite rein.
Liebe Frau Bayer, hier spricht Dominik Lorenzen, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft. Ja, die 80er Jahre, die sind voll von irritierenden Kulturprodukten. Gestehen Sie uns doch Ihre Jugendsünde.
Irritierenden Kulturprodukten?
Naja, also es gab ja doch viele Bands, für die man sich heute schämen würde. Ich glaube, aber für ABBA schämt sich niemand, ist ja euer 70er Jahre gewesen. Mhm. Aber möglicherweise, keine Ahnung,
Ach, die Klamotten, ja.
Zum Beispiel.
Also diese Schulterpolster. Die konnten nicht breit genug sein. Also wenn ich das sehe jetzt, ich hoffe auch, dass diese Mode nie wiederkommt.
Das kommt ja alles irgendwie wieder.
Ja,
ne?
Aber das nicht. Das darf nicht sein.
Okay.
Also ich muss auch sagen, wenn ich so Klassenfotos sehe von früher, wir sahen alle verheerend aus. Alle. Wir waren aber auch so eine komische Klasse, die so, also mit schrecklichen Frisuren und so. Lady Di Frisuren und Schulterpolstern. Das sind so Bilder, die man vernichten muss. Sie dürfen nicht an die Öffentlichkeit.
Und das waren Lady Di Frisuren, bevor es Lady Di gab.
Ja, so ungefähr. Ja, so fluffige Haare. So ganz schrecklich. Ja.
Aber wie kommt das manchmal? Man empfindet bestimmte Sachen zu einem bestimmten Zeitpunkt total normal.
Ja, ja.
Zerrissene Hosen jetzt, irgendwie aufgeschnittene, wie auch immer. Oder, ist auch schon ein paar Jahre wieder her. Und auf einmal denkt man 5 Jahre später, oh mein Gott, was ist denn da los?
Es ist ja offensichtlich funktioniert das, was die Modebranche mit einem macht, ja irgendwie gut. Das muss ja so sein. Ich weiß, also vor allen Dingen mit Schuhformen. Ich hatte früher immer diese Punk-Boots, ne? Die sind so wahnsinnig spitz, ne? Mit so kleinen Pfennigabsätzen und spitz. Und konnte mir im Leben nicht vorstellen, jemals einen Schuh zu tragen, der vorne rund ist, fand ich abgrundtief mega hässlich. Und jetzt, bitteschön, die sind rund vorne. Mhm. Und ich finde spitze Schuhe abgrundtief mega hässlich. Also hat irgendwie, glaube ich, die Modebranche mich fest im Griff oder so. Ich weiß es nicht. Also offensichtlich gelingt denen das ja doch, diese Trends so zu setten, dass man da irgendwie oft auch mit 2-3 Jahre Verspätung mitgeht. Anders kann ich mir das gar nicht erklären.
Du hast ja vorhin schon die Bands genannt, die dich so geprägt oder ausgemacht haben. Mhm. Wie guckst du denn dann auf die heutige Musik?
Also ich finde das, wie sagt man, derivational? Also man kennt's. Also es ist, ich finde, sehr wenig, also auch diese ganze Rap- und Hip-Hop-Sachen, die gab es ja schon, die gab es Ende der 70er schon. Ja, also ich habe also bisher nicht wirklich einen Musiktrend entdeckt, der, wo ich sage, oh, das ist jetzt überraschend, das habe ich noch nie gehört, sondern es klingt alles so bekannt. Also das finde ich schade.
Gibt es denn so Kulturdisziplinen, wo du so ähnlich tief drin steckst wie im Theater, einfach weil es dich total interessiert, Malerei oder vielleicht doch Musik, klassische Musik, Popmusik oder ganz andere Sachen?
Also wenn
Fernsehserien?
Fernsehserien ist natürlich ganz schlimm, aber das ist wenig Kultur. Naja, leider schon. Ja, ich gucke schon Serien.
Ich finde, das passt sehr gut in den Kulturbegriff.
Vielleicht nicht die Serien, die ich gucke, ich weiß es nicht.
Ja,
nein,
dann,
ich gucke
dann
tatsächlich.
Sag doch mal, welche Serien guckst du denn?
Also,
ich meine, also peinlicher kann es ja jetzt hier nicht mehr werden, ne?
Nee,
ja. Und offener.
Habe ich schon, ich bin schon erledigt, ich muss auswandern. was gucke ich denn jetzt gerade? Also ich habe gesehen, jetzt gucke ich gerade Undercover, die zweite Staffel, die belgische Serie.
Das ist die belgische Serie auf dem Campingplatz.
Genau. Ja. Also da fand ich in der ersten Staffel schon irgendwie das Milieu echt klasse, muss ich sagen.
Aber das ist eine Serie, da muss man sich nicht für schämen.
Muss ich mich nicht schämen, okay. Also eine Serie, da habe ich mich heute Morgen mit einem Fotografen drüber unterhalten, der Wiener ist. Die wirklich meine absolute Lieblingsserie ist Braunschlag.
Mhm.
Kennst du die?
Mhm. Ja.
Also die finde ich wirklich, das kann auch können Deutsche nicht. Also finden die Österreicher in ihrer, also unverschämt in ihrer Rotz. Ich musste das mit Untertiteln gucken, ja. Also ich konnte das nicht alles verstehen. Kannte einen Teil der Schauspieler, so abgrundtief böse und ich finde es sehr, sehr lustig. Aber ich gucke dann manchmal auch diese flachen amerikanischen Sachen. Ich habe tatsächlich alle Staffeln von Grey's Anatomy gesehen, das darf man überhaupt nicht sagen.
Hast du jetzt?
Habe ich jetzt.
Aber gibt es denn so richtig peinliche Sachen? Bleibst du manchmal an GZSZ hängen oder so? Oder?
In was?
Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Nein.
Okay,
nein,
so tief.
Nein, also ich gucke tatsächlich gar nicht Fernsehen.
Ja.
Wir haben zu Hause einen riesen Fernseher,
aber
weil wir hier in Hamburg so ein riesen Zimmer hatten und da musste dann ein riesen, da gucke ich nie. Ich gucke tatsächlich.
Aber was wird denn darauf? Was flimmert denn da?
Also meine Tochter guckt da ab und zu da ihre Pur Plus und ich weiß nicht, was da abends läuft, diese Kika-Sachen. Eigentlich benutze ich dieses Zimmer gar nicht.
Scheint eine große Wohnung zu sein, wenn man in dieses Zimmer
geht. Ja, das ist tatsächlich, die Wohnung ist tatsächlich ein bisschen zu groß, aber ich brauche auch nur mein Bett. Also das ist leider so, dass ich mein Leben dann zu Hause mehr oder weniger im Bett verbringe.
Wie der arme Poet.
Ja, mit einem iPad. Ich mag es im Bett arbeiten. Das finde ich total schön morgens. Echt? Ja, finde ich super.
Ich brauche eine Veränderung zum Arbeiten. Ich muss an die Werkbank. Das ist dann der Schreibtisch.
Ja, okay. Sozusagen. Also das kann ich bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen. Ich finde nur dieses morgens Halbwache mit einem Kaffee, da fällt mir relativ viel ein, wenn ich Texte lese.
Ja.
Und abends zum Entspannen Serie gucken ist eben iPad. Und deswegen, eigentlich brauche ich nur eine Küche und ein Schlafzimmer. Das würde mir reichen, so als Wohnung.
Bei Küche fällt mir ein, kochst du gerne? Oder lässt du kochen oder also dann von deinem Mann oder sind die Bringdienste, kennen die deine Adresse?
Ja, die kennen meine Adresse ziemlich gut. Also Esskultur ist bei uns leider ziemlich miserabel.
Ja? Ja. Okay.
Also ich...
Aber man hat doch die ganze Zeit Catering um sich. Dein Mann ja auch. Film-Catering, was vor allen Dingen aus Süßigkeiten und dann meistens Nudelgerichten besteht.
Ja.
Aber mal so einen leckeren Braten selber machen oder so? Oder
da würde meine Tochter mich töten. Die ist vegan.
Okay, oh.
Ja, das geht gar nicht, Braten. Mhm.
Aber ihr haltet es noch durch, Fleisch zu essen? Sage ich jetzt mal ganz spöttisch. Orientiert ihr euch an der Tochter und ist sie da vorbild?
Es ist eben so, ich verstehe, also es gibt einfach dann immer diese Diskussion. Da muss ich eben gucken, ob ich mir diese Diskussion, weil sie das sehr, sehr ernst meint.
Finde ich super.
Und da auch sehr radikal ist in ihren Ansichten und sehr, sehr sauer ist dann. Also auch verzweifelt. Also weil die wirklich sagt, ihr zerstört die Umwelt. Und das ist, also überlege ich mir das 10-mal. Es gibt manchmal den Hyper auf Fleisch, muss ich gestehen. Den habe ich ab und zu. Aber im Großen und Ganzen versuche ich das auch wirklich sehr reduziert zu halten. Aber ich finde ja Kochen auch toll. Es gab ja früher dieses tolle Ding in Hamburg und das gibt's ja nicht mehr, dieses Kochhaus. Das gab's in der langen Reihe.
Wo alles fertig portioniert ist.
Portioniert, sozusagen. Genau. Und das Rezept dazu. Das konnte ich. Mhm. Aber das war es eigentlich.
Aber bist
auch
du
schon.
Tatsächlich jemand, die so nach einem Kochbuch kocht dann?
Nur nach, wenn es portioniert ist. Ich koche gar nicht, ich kann nicht kochen. Und deswegen ist eben wirklich, also Pizzadienst, das ist schon, also unsere, wie gesagt, die Esskultur ist nicht gut bei uns, wirklich nicht gut.
Okay, naja. Wie wichtig ist dir denn tatsächlich der Einblick in das Schauspielerleben, wenn du abends mit deinem Mann zusammensitzt oder tagsüber oder morgens oder wie auch immer? Gibt er dir Hinweise für deinen eigenen Job oder finden da Jobgespräche gar nicht statt?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also das war in der Phase des Kennenlernens natürlich, so auch in den ersten Jahren der Beziehung, haben wir sehr viel über unsere Ängste gesprochen. Es ist ja auch ein Beruf, also sowohl der Schauspielerberuf.
Beides angstgetrieben.
Ja, natürlich. Natürlich. Also das ist ja nicht ein Beruf, den man, oder sagen wir mal so, ich werde da sehr misstrauisch, wenn Leute mit so einer großen Hybris in diesen Beruf gehen und sagen, ich kann das. Also Selbstzweifel spielt da eine große Rolle. Und da haben wir sehr viel uns über diese Zustände ausgetauscht. Wir haben mittlerweile auch, glaube ich, einen ziemlich unterschiedlichen Geschmack, was Theater angeht. Mhm. Also früher durfte der ja auf meine Endproben, jetzt darf der nicht mehr kommen, weil ich habe keine Lust nach einer Generalprobe zu sagen, ich habe nichts verstanden oder so. Also
guckst du denn wiederum seine Serien oder Filme?
Auch nicht.
Gar nicht?
Nein, nicht gar nicht. Oder? Nein. Also ich habe jetzt ganz viel gesehen, aber es ist nicht so, dass ich also alles gesehen habe und er hat auch nicht alle Stücke von mir gesehen. Also
und liest dann in der Zeitung dann über Unterwerfung oder irgendwie.
Hat er
so.
Nicht gesehen, Unterwerfung.
Ich auch nicht. Vorstellung. Der war auch viel zu
Was?
Lang.
Schande.
Viel zu lang.
Was?
Ja.
Ist doch nicht zu lang, 3 Stunden.
Naja, das ist sehr lang für mich.
Ach echt? Natürlich. Dann komm doch in Reich des Todes, das ist 4 Stunden.
Ja, das wäre dann wieder interessant, weil das wäre völlig lebensmüde dann für mich.
Nee, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint von uns. Also ich empfinde das auch nicht so. Oder wenn ich sagen würde, mir wäre das jetzt wichtig, dass der Michael was sieht, dann sage ich Ihnen das auch und umgekehrt auch. Natürlich gucke ich Sachen von Ihnen, aber ich habe nicht alles gesehen. Wir haben aber jetzt gerade auch wieder zusammengearbeitet im Tschechow. Also das, aber
und
zu Hause
wie viel nimmt man
darüber
dann
reden.
Mit? Oder ist dann so eine Verabredung einfach auch, wenn wir über die Fußmatte gehen, dann ist vorbei und
nee, ich glaube, das muss man gar nicht verabreden. Es ist irgendwie, also wir haben beide da wirklich keine Lust zu. Also was natürlich schon passiert, ist so, dass wenn ich in Intendantenjob jetzt durch irgendwas wahnwitzig genervt bin, das passiert schon, ne? Weil man
ja?
auch viel, ja, man lernt da schon auch Seiten von Menschen kennen, die man eigentlich nicht kennenlernen möchte.
Ja.
Dann erzähle ich da schon von. Also so mal zu Hause abkotzen, jetzt rede ich wieder so ein bisschen zu kölsch.
Ja, alles gut.
Das findet dann schon statt. Also einfach, um einfach auch was loszuwerden. Aber so wirklich tiefere Gespräche über Ästhetiken oder sowas finden da eigentlich nicht statt. Du bist gar kein Theatergucker? Habe ich dich jetzt erwischt?
Nee, das ist ja bekannt. Ich war ja wahrscheinlich der Schauspielagent, der am seltensten
der nie guckt.
Ins Theater gegangen ist. Aber ich habe ja deswegen auch Filmschauspieler vor allen Dingen beraten.
Ja.
Und ich sage immer spaßeshalber, die Intendanten oder anderen Chefs des Hauses haben manchmal Tränen in den Augen gehabt, wenn ich dann tatsächlich dahin gekommen bin, weil sie es kaum glauben konnten.
Okay.
Aber ich bin tatsächlich schon sehr häufig im Schauspielhaus gewesen, weil da natürlich einfach echt tolle Sachen, ne, der Goldene Handschuh beispielsweise. Aber ehrlich gesagt, kann ich das dann, also einmal jährlich schaffe ich es dann zu euch sozusagen.
Okay, aber immerhin.
Ja, und es gibt ja noch andere gute Theater. Und dann kommt man dann am Ende doch, nein? Okay.
Nein.
auf 8 bis 12 Theaterbesuche und das ist dann
nein,
am
das
Ende
ist doch völlig
schon.
Okay. Nein, da,
vielen
okay,
Dank.
Du bist,
dann habe ich jetzt den Ritterschlag.
Ja, du
sozusagen.
Hast ihn jetzt, ja.
Das reicht. wie wichtig ist dir denn kommerzieller Erfolg für das Theater? Gut, du bist ja nicht so mit Zahlen, hast du vorhin gesagt, aber trotzdem.
Was habe ich gesagt? Bin ich zu
naja, du willst ja Mathe abschaffen, deswegen dachte ich.
Ach so, mit Zahlen jetzt.
Ja.
Ach so, ja. Nein, ich finde, dass das zu lange unterrichtet wird, das meine
okay.
ich.
Ja.
Ich hatte übrigens auch Mathe im Abitur.
So.
Und es war mein bestes Abifach.
Siehste? Hm, siehste. Ja, meins auch.
Aber es war nur Grundkurs, nicht Leistungskurs.
Okay, ja.
Wo waren wir?
Wie kommerziell. Wichtig hier kommerzieller Erfolg ist.
Was meinst du denn damit? Meinst du
ja,
damit
dass du möglicherweise auch mal eine Entscheidung triffst, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt keinen Akzent setzen in dem Sinne, sondern vielleicht tatsächlich auch, dass die Bude voll wird. Also der Goldene
Ganz
Handschuh
schwierig.
Ist ja möglicherweise etwas gewesen, wo man im Gefühl hatte, dass es auch ein Erfolg wird, oder?
Es ist, man...
Also kommerzieller Erfolg.
Ganz ehrlich, man... So Spekulationen gehen eigentlich fast nie auf.
Mhm.
Das ist also, das finde ich wirklich bemerkenswert und eigentlich auch sehr schön, dass es so ist. Also es gibt gewisse Dinge, von denen man weiß, wenn wir jetzt die 3-Groschen-Oper machen würden oder Kabale und Liebe oder Rom und Julia, dann wissen wir, ist
alle
immer voll.
Alle 3 Sachen schon mal gehört.
Ja.
Ja.
Und die sind immer, immer voll. Interessieren mich alle 3 im Moment überhaupt nicht. Also finde ich inhaltlich nicht wichtig zu machen. Wir haben eigentlich immer bei der Spielplangestaltung unsere Priorität auf Inhalte gesetzt. Also das ist auch, das hat jetzt auch nichts mit, also es gibt ja auch zum Beispiel, was weiß ich, Intendanten, die sagen, wir haben das und das Ensemble und wir müssen jetzt gucken, eine Rolle für XY zu finden. Finde ich auch absolut legitim. Wir denken andersrum. Also es geht erst vom Inhalt, dann zum Stück, dann
ja,
zum
aber
Regie.
Aber wie kommt man auf den Inhalt? Also ist der Inhalt dann etwas, wo man sagt, das sollte jetzt dem Zeitgeist entsprechen oder wollt ihr den Zeitgeist selber
also
etwas
voranlaufen? Also wir unterhalten uns schon sehr über, welche Themen uns gerade umtreiben. Und dann geht die große Suche los. Und das klappt auch nicht immer. Also ich kann ein Beispiel nennen. Also ich finde es ganz, ganz schwer zum Thema, also ich finde jetzt ein großes Thema dieses Anheimstellen der Demokratie, dass diese in manchen Ländern am Zerfallen ist, und zwar geräuschlos, und in anderen Ländern die Leute mehr oder weniger ihre Freiheit riskieren, um in demokratische und in ein demokratisches Umfeld zu kommen. Und diese Schere geht ja extrem weit auseinander. Und es ist sehr, sehr schwer, die Stoffe dafür zu finden. Dann wird also sehr viel gelesen. Dafür haben wir eine Dramaturgie, und ich lese auch. Und es werden auch viele Romane gelesen und es werden Filme geguckt, also um Sujet zu finden. Das gelingt dann manchmal und manchmal gelingt es nicht. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Und eigentlich ist das auch eine der aufregendsten Dinge des Intendantenberufes, dass man da zusammensitzt mit Leuten und überlegt, was sind im Moment Themen, die wir wichtig finden, und finden wir da Stoffe für. Und ja, wie gesagt, also es gelingt mal mehr und mal weniger, und mit der Spekulation. Also es war damals zum Beispiel, weil Sie Unterwerfung gesagt haben, in der Spielzeit haben wir, also bei Unterwerfung gesagt, gut, ich mach das auch nur als Monolog. Und da haben wir auch damit gerechnet, dass wir so, jetzt sagen wir mal 10, 20 Vorstellungen vor 300, 400 Leuten spielen. Und da hatten wir unsere Spekulation, wo wir sagen, wir müssen ein bisschen was tun. Was finden wir noch ein gutes Thema, womit wir aber mehr Zuschauer ansprechen können? Jungfrau von Orléans ist ja auch so ein Terrorismus-Thema, finde ich. Also dachte ich, okay, könnte die Schüler interessieren. Und im Endeffekt sind alle in Unterwerfung gegangen und in Jungfrau von Orléans ist keiner reingegangen. Also es ist so, dass viele dieser Spekulationen gar nicht aufgehen. Und ich habe wirklich gelernt, je mehr es einem gelingt, das geht nicht immer, aber je mehr es einem gelingt, da bei sich zu bleiben, desto besser. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit denken würde, 1200 Zuschauer müssen da rein, dann könnten wir gar keinen Spielplan machen.
Aber kommerziell wäre es doch auch so, dass man unter Werfung dann möglicherweise viele Monate, viele Tage hintereinander spielen würde, was möglicherweise fast physisch für Edgar Selge nicht möglich
das
ist.
Das wäre, glaube ich, echt ein Problem, aber das funktioniert auch nicht. Also es ist komischerweise so, dass die Hamburger, aber ich glaube nicht nur die Hamburger, sondern die Deutschen sind gewohnt, dass es ein Repertoiresystem gibt. Also dass man einfach jeden Abend was anderes sehen kann. Und wenn sie etwas ensuite spielen, also 20 Mal hintereinander, kommen die Leute nicht. Das ist ganz komisch, das funktioniert nicht. Da spielen sie vor leeren Haus.
Also, wie lange kann man jetzt so ein Stück wie Unterwerfung noch spielen? Gibt es eine Planung dazu oder gibt es schon ein Ende?
Ich glaube, dass Edgar, ja, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt noch wieder aufnehmen können. Ich weiß es nicht. Das liegt ja jetzt schon eine ganze Weile und ich weiß nicht, ob der Edgar das nochmal hochholt oder, weil das ist ja wirklich ein Marathon für ihn. Es kann sein, dass er sagt, nee, das ist jetzt zu lange her, die letzte Vorstellung. Das kann passieren, ja.
Ich habe das eingangs gesagt, du bist seit 2017 Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Das ist jetzt 3 Jahre her. Was hat das mit dir gemacht? Am Anfang wird man, und normalerweise würde man auch so eine Frage sagen, na, nö, auch alles gut. Das sagt man ja bei jedem Preis. Du hast ja einige gewonnen. Aber hat es irgendwas mit dir gemacht? So im Rückblick also, auf 3 Jahre könnte ja was passiert sein.
Nee, also ganz ehrlich, ich meine, natürlich habe ich mich gefreut. Ist doch klar. Also ich bin ja nicht aus Stein. Natürlich empfindet man das als eine Ehre. Und ich war damals auch in Boston und bin dann extra, um es abzuholen, mal für 2 Tage nach Berlin gereist. Also den Aufwand habe ich dann auch schon betrieben. Also doch, natürlich ist das schön. Und wir haben das auch im Theater ordentlich begossen. Aber es gibt tatsächlich so Auszeichnungen, die einen wichtiger sind. Zum Beispiel etwas, worüber ich mich wahnsinnig ärgere, dass es wichtig ist, aber zum Berliner Theatertreffen eingeladen zu werden. Da ärgere ich mich drüber, dass mir das wichtig ist, aber es ist mir leider wichtig.
Ja, ist ja auch ein Ehrgeizantrieb dann irgendwie.
Ja, es ist oder? Irgendwie, weil das so innerhalb der Branche ist. Das ist eine Auszeichnung innerhalb der Branche.
Also kurz zur Erklärung für die Leute, die noch seltener ins Theater gehen als ich. Da werden quasi die besten Theateraufführungen des Jahres eingeladen, bewertet und ausgezeichnet. Ja, und das ist dir schon ein paar Mal widerfahren.
Ja, und das ist also letztendlich vielleicht für viele Theatermacher dann doch eine Auszeichnung. Also man möchte da cool drüber stehen, tut man aber nicht. So.
Gäbe es denn noch irgendwas, wäre jetzt auch unpopulär, wenn du sagst, aber hast ja schon 3, 4 Mal was Unpopuläres gesagt, was du noch, welchen Preis du noch haben möchtest?
Ja, es gibt doch hier diesen Preis, wo es so einen Füller gibt.
Aus praktischen Erwägungen, damit du günstig einen Füller bekommst?
Dann gibt es einen Mont Blanc vielleicht. Ja. Das ist der Rolf-Mares-Preis, ne?
Ich glaube ja. Ich weiß es ja nicht. Also Mont Blanc soll da mal irgendwie einen Füller rausrücken.
Ja, mit Preis oder ohne. Die soll man einen Füller rausrücken, genau. Nein, tatsächlich, gibt es da was? Nein, tatsächlich ist das Wichtigste das Theatertreffen. Es gibt natürlich auch immer diese Auszeichnung. Das hatten wir auch zweimal in Köln, Theater des Jahres. So, das sind natürlich tolle Sachen, über die wir uns immer sehr, sehr freuen. Aber also es gibt jetzt nichts, was ich anstrebe. Dann möchte ich irgendwann, wenn ich 80 bin, für mein Lebenswerk einen Preis kriegen. Von irgendwen, ist egal wer.
Okay, das Herr Broster wird ja zuhören, der ist am Anfang gelobt worden, wird das irgendwie möglich,
auf muss das möglich machen,
mehr
ne?
irgendwie eintüten ja. können. Gibt es irgendwas außer Kochen, was du vielleicht noch privat lernen möchtest? Gut, jetzt ein Hund, das ist ja erstmal eine Herausforderung, das hast du jetzt irgendwie hingekriegt dank der Hundeschule.
Ja.
Und vielen Spaziergängen.
Und viel Frisbee spielen. Ja. Was ich lernen möchte, also ich würde ja gerne aufs Land ziehen irgendwann. Also tatsächlich.
Klar, nach Friedrichsruhe oder?
Ja, also oder nach Schottland eigentlich noch lieber.
Okay,
also,
wir haben ganz schön Zickzack hier heute gemacht mit deiner ja. Lebensplanung. Jetzt sind wir bei Schottland wieder.
Ja, also ja, ein paar Jahre, also da möchte ich nicht alt werden, aber da kenne ich übrigens ein paar Freunde von mir, leben tatsächlich in Schottland. Also, jetzt wäre es übertrieben zu sagen, einen Hof zu betreiben. Das kriege ich, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr hin. Aber einen Ansatz davon würde ich gerne lernen. Mhm. Also da verstehe ich nicht viel von. Ich verstehe viel von Schafen, aber das ist auch alles. Von anderen Tieren zum Beispiel nicht.
Wir sind schon am Ende, leider Gottes. Wir sind auf der Zielgeraden und da kommen immer zwei Fragen. Und zum einen, wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, man würde ja so wahnsinnig gerne sagen, dass diese Corona-Krise tatsächlich eine Gesellschaft, eine Stadt verändert. Also ich bin da etwas zynischer. Ich glaube, es wird so ein Back to Normal geben. Leider ein Back to Normal geben. Also ich glaube, dass diese Phase jetzt, die vielleicht eine Aufbruchsphase sein könnte, nicht genug Spuren hinterlassen wird. Das ist jetzt nicht Hamburg-spezifisch genug gewesen. Ne?
Du könntest dir ja zu Hamburg noch was einfallen lassen.
Oh Gott, jetzt fällt mir nichts ein.
Gibt es was du in Hamburg noch erobern möchtest? Also ich bin beispielsweise ja schon 24 Jahre hier in Hamburg. Ich war noch nie oben auf dem Michel. Und ich war auch nur einmal auf dem Ohlsdorfer Friedhof und Hans Albers habe ich auch noch nicht besucht.
Jetzt muss ich mal nachdenken.
Oder hast du alles schon gemacht? Gibt's dann so
ich
eine,
hab hier überhaupt
wenn man hier von
gemacht.
Der Kulturbehörde hergezogen wird, kriegt man dann so eine Touri-Tour?
Nix.
Freikarten für den roten Bus und Barkassenfahrt?
Nein, tatsächlich habe ich gedacht, ich würde hier also sehr viel mehr machen. Ich wollte rudern lernen, genau.
Ja, das wollte ich damals auch, dass ich in einem Ruderclub Mitglied werde.
Genau.
Aber ich bin nie gefragt
genommen.
Worden und ich bin auch nie hingegangen. Also irgendwas fehlt da. Vielleicht kann sich bei mir jetzt mal ein Ruderclub melden.
Ja, aber das fände ich tatsächlich toll.
Okay, gut, dann sehen wir dich rudern. Jetzt ist noch die Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren? Also wenn ich jetzt mitgerechnet habe, müsste ich dann die Option ziehen sozusagen.
Bin ich immer noch
Intendantin, aber...
Ja, aber das ist möglicherweise, also könnte das letzte Jahr sein, dann werde ich irre viel Partys feiern.
So eine Abschlussrunde geben.
Ja, und so, dann werde ich ja nichts vorbereiten. Dann kann ich ja einfach nur trinken. Das wäre toll.
Und vielleicht selber kochen.
Das lerne ich dann danach.
Das ist schön. Liebe Karin Bayer, das war ein ganz wunderbares Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Wir müssen fast nichts piepen und insofern rausschneiden. Und ich bedanke mich wirklich sehr für die sehr offenen Worte. Es war sehr amüsant und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben
mich
gut
alle ausgeschaltet
und schicken dir Füllfederhalter von Mont Blanc. Bis dahin, vielen Dank
ich bedanke
und
ahoi. Mich auch.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, Zeit Hamburg und 917XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.